Dieser Podcast wird präsentiert von Art on
Ice. NZZ Akzent. In Chengdu, einer Stadt in Zentralchina, beginnt der 19. November eigentlich so wie immer. Es ist viel los auf den Straßen, die Menschen fahren ins Büro und die Kinder gehen zur Schule. Sie versammeln sich vor der Schule. Doch plötzlich hört man Schreien. Was ist da los, Matthias?
Also es ist ganz unglaublich, was da passiert ist im November. Ja, es ist, wie du sagst, Schulbeginn. Die Kinder stehen vor dem Schultor, wie jeden Morgen, kurz vor acht. Und dann rast ein Geländewagen, rast in diese Kinder hinein. Mhm. Es gab sehr viele Verletzte, sehr, sehr viele Verletzte. Es ist zum Glück niemand getötet worden. Später stellt sich heraus, ein 39 Jahre alter Mann hat sein Fahrzeug in diese Kindergruppe gelenkt, ja, und eine fürchterliche Szene. Der Punkt ist, in China haben wir in den vergangenen Monaten haben wir eine ganze Reihe solcher Attacken gesehen, ja, solcher Angriffe, wo Menschen bei Attacken, bei Amokfahrten getötet wurden und sehr viele verletzt wurden.
Und für die chinesische Regierung werden die vermehrten Amokläufe zu einem ernsthaften Problem. Das sagt China-Korrespondent Matthias Kamp. Mein Name David Vogel. Das war schon eine recht heftige Szene, die wir da mitgekriegt haben. Nur schon akustisch, wenn man die Kinder hört, die so schreien.
Genau, richtig. Sehr dramatisch, fürchterlich. Leider muss man sagen, ist es längst nicht der einzige Vorfall. Also es häuft sich, wie gesagt, wir haben immer zwei Muster hier in China. Wir haben entweder Messerattacken, meist sind es Männer, die messerschwingend vor Schultoren stehen, auf unschuldige Menschen zugehen, oder wir haben Amokfahrten, wo Menschen dann ihr Fahrzeug in Menschenmengen lenken, mit hoher Geschwindigkeit oft, mit dem klaren Ziel, möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen. Wir hatten im November auch, Mitte November war es, hatten wir in Zhuhai in Südchina, hatten wir einen ganz dramatischen Vorfall. Da treffen sich jeden Abend in einem Sportstadion, treffen sich ältere, jüngere Menschen, machen Sport, machen Gymnastik, tanzen zum Teil, wie das in China üblich ist. Und dann kommt ein Mann mit seinem Geländewagen, rast durch dieses Eingangstor des Sportstadions mit hoher Geschwindigkeit in diese Sporttreibenden hinein. Mhm. Und einige können sich retten, springen dann über die Banden. Aber am Ende haben wir 35 Tote zu beklagen, mehr als 40 Schwerverletzte, ja.
Und du hast am Anfang gesagt, das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Genau. September, Oktober war auch schon so. Wir hatten Vorfälle in der Provinz Shandong, in Peking, Shanghai. Ja, wir hatten einen ganz schlimmen Vorfall in einer Berufsschule in Wuxi. Wuxi liegt in der Nähe von Shanghai im Osten Chinas. Da ist ein 21 Jahre alter Mann, ein ehemaliger Schüler dieser Berufsschule, tötet 8 ehemalige Mitschüler. Später hieß es, der Mann sei frustriert gewesen, er sei bei Prüfungen durchgefallen, er sei mit dem Gehalt, mit dem Salär seines Praktikums unzufrieden und hat dann eben 8 ehemalige Mitschüler mit einem Messer umgebracht.
Krass, ja. Man sagt, China sei ja ein relativ sicheres Land. Was ist da im Moment gerade los?
Also hier in China gibt es enorme Verwerfungen, politisch, gesellschaftlich. Dann haben wir eine klare Wirtschaftskrise, ja, also viele Fabriken schließen, Mitarbeiter werden entlassen, Menschen, die Eigenheime besitzen, Wohnungen besitzen, deren Preise jetzt fallen, sind tief verunsichert, sie geben kein Geld mehr aus. Der Frust und der Stress in der Gesellschaft steigen enorm. Ich war neulich im Süden Chinas unterwegs, in der Provinz Guangdong. Guangdong ist die Fabrik der Welt, immer noch, ja. Also Produktionszentren, da werden immer noch Textilien gefertigt, da werden Technologieprodukte gefertigt. Von 80 Millionen Menschen, die in der Provinz leben, sind 50 Millionen Industriearbeiter. Ja, ich habe dort recherchiert. So, und die sagen, es sei wirtschaftlich nie so schwierig gewesen, auch nicht während der Pandemie, ja. Und das verwundert dann schon. Die sagen, keine Jobs mehr. Ja, die Lage ist ernst.
Mhm. Okay, das verstehe ich. Die wirtschaftliche Situation ist sehr angespannt. Lässt sich damit alleine aber diese schrecklichen Taten erklären?
Nicht allein damit, glaube ich. Also wir haben eine Situation, wo sich in der Wahrnehmung sehr viel verändert hat hier in China. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass vor 10, 15 Jahren, wenn es für Menschen persönlich wirtschaftlich nicht gut lief, sie die Fehler bei sich selbst gesucht haben. Ja, in der Form, dass sie sich gesagt haben, okay, es geht mir schlecht, ich habe mich nicht genug angestrengt. Ich verdiene wenig, ich bin nicht gut genug. Ich habe in der Schule nicht genug getan, an der Uni nicht genug getan. Ich bin selbst schuld. Und bei dieser besagten Untersuchung von einem Bildungsökonom, der Scott Rosell heißt, stellte sich dann heraus, als er diese selbe Untersuchung jetzt unlängst nochmal gemacht hat, dass es heute komplett 10 Jahre später völlig anders. Heute ist es so, die Menschen geben nicht mehr sich die Schuld, sie geben dem System die Schuld. Sie sagen sich jetzt, das System ist ungerecht. Die Menschen haben hier nicht die gleichen Chancen, wie es eigentlich sein soll, ja. Und sie suchen die Fehler nicht mehr bei sich selbst, sie suchen die Fehler beim System, mithin bei der Regierung, am Ende der Kommunistischen Partei.
Stichwort Kommunistische Partei. Das ist ein Staat, der autokratisch geführt wird.
Richtig.
Wenn wir hier in Europa, in Deutschland oder in der Schweiz quasi mal frustriert sind, dann kann es sein, dass ein Wähler oder ein Stimmender dann eine Protestwahl macht, die AfD wählt vielleicht oder hier in der Schweiz etwas ablehnt an der Urne. In einem kommunistisch, autokratisch geführten Land ist es schwierig, quasi diesen Frust abzuladen.
Naja, wie soll das gehen? Also ich kann die Regierung in China nicht abwählen, ja? Und wo soll ich hin mit meinem Frust? Ja, ich kann ihn nicht an der Wahlurne ablassen. Und dann kommt es eben zu solchen schrecklichen Vorkommnissen wie einer Amokfahrt in Zhuhai, wo 35 Menschen getötet werden.
Das sind ja alles Extrembeispiele eben, wenn jemand nicht mehr weiter weiß. Merkst du das eigentlich im alltäglichen Umgang eigentlich auch, diesen Druck? Spürst du das?
Naja, ich arbeite als Ausländer hier, als Europäer, ja, aber ich merke diesen Druck insofern, als dass, wenn ich mit meinen chinesischen Bekannten oder Freunden rede, jetzt ausdrücklich nicht mit einfachen Arbeitern, sondern auch mit Ausgebildeten, mit sogenannten Besserverdienenden, wie wir bei uns sagen, der Frust enorm groß ist. Ich habe neulich mit einer Bekannten gesprochen, die sagte, also sie kann ihr Immobiliendarlehen nicht mehr bedienen, ja, ihr Salär ist gekürzt worden, ja, also da ist Frust. Also ich erlebe das in meinem persönlichen Umfeld hier bei Freunden und Bekannten auch, ja, klar.
Wir sind gleich zurück. Art on Ice. Erlebe Birdie, Paloma Faith, Stress und Marius Bär zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 6. bis 15. Februar in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artoneis.com.
Also, es stimmt etwas nicht im Lande China. Viele Amokläufe, Attacken, gleichzeitig große Unzufriedenheit, Frust, hast du gesagt. Spürt man das bei der Parteiführung, beim Regime?
Ich glaube schon. Also jetzt diese Häufung dieser Angriffe auf unschuldige Menschen verunsichert auch die Herrschenden hier in China. Also es gibt praktisch jeden Tag jetzt eine Sitzung von einem Parteikomitee, von einem Gremium, wo sie beraten. Dann natürlich, was dazukommt, versucht man wie immer bei kritischen, schwierigen, sensiblen Vorfällen in China die öffentliche Diskussion zu lenken. Nicht? Das gehört dazu. Medien werden zensiert, Posts werden gelöscht. Naja, und dann gibt's eben handfeste Eingriffe der Behörden, nicht, bei der Berichterstattung.
People in China are in shock following events which unfolded in front of this stadium.
Da hat dann stand ein Kollege von der BBC, wollte dann seinen Aufsager machen vor dem besagten Sportstadion in Zhuhai.
So, we're just getting hassled here by
Und dann sind dann Männer in Zivil, von denen man nicht weiß, wer sie waren, springen in die Kamera, drücken die Kamera weg und brechen eben die Berichterstattung ab.
And then we have this type of thing of the government trying to stop it from happening.
So geht man damit um im Moment.
Also sehr repressiv eigentlich. Die Frage ist natürlich, ob man überhaupt die eigentlichen Probleme anpackt.
Ja, du hast recht. Zunächst repressiv, wie immer, wenn es schwierig wird in China für die Herrschenden, wenn es scheint, eng zu werden. Gleichzeitig Sorge in der Führung. Sie sehen soziale Spannungen, sozialer Stress, enormer Druck, der sich entlädt, wie wir eben besprochen haben. Ja, und das könnte ein Pulverfass werden für das Regime hier.
Okay, aber welche Maßnahmen trifft das Regime?
Man soll, also die Behörden, auch die örtlichen Behörden, sollen für Sicherheit sorgen. Das heißt erstmal ganz konkret größere Polizeipräsenz. Also man sieht jetzt vor Schulen, sieht man auch morgens und nachmittags, sieht man dann, werden Gitter aufgebaut. Da steht dann Polizei zum Teil. Ich habe selbst gesehen, als ich jetzt in Guangdong unten war, dort vor einer Schule. Dann digitale Überwachung, also Handys abhören, WeChat-Accounts abhören, monitoren, ja, um da möglichst früh irgendwo zu erkennen, da könnte was hochpoppen, ja, und das wird zunächst mal gemacht, ja. Und dann heißt es immer wieder von der offiziellen Propaganda, man soll sich bei der Entschärfung solcher Konflikte und bei der Behebung solcher Streitereien soll man auf das sogenannte Fengqiao-Modell zurückgreifen, ja. Fengqiao-Modell kommt aus den frühen 60er Jahren unter Mao Zedong noch. Fengqiao ist eine Kleinstadt in der Provinz Zhejiang in Ostchina, ja, und ist jetzt für uns eine Banalität, aber damals sind dann die örtlichen Behörden hingegangen, haben gesagt, Konflikte werden hier auf lokaler Ebene gelöst. Wir wenden uns nicht den höheren Autoritäten, den übergeordneten Autoritäten und Behörden zu, sondern wir lösen das hier durch Mediatoren unter Einbindung des normalen Bürgers, versuchen wir Konflikte zu entschärfen, ganz banalen Nachbarschaftskonflikt zum Beispiel, ja. Und jetzt heißt es von Seiten der offiziellen Propaganda vor dem Hintergrund der jüngsten Häufung dieser schrecklichen Angriffe auf Unschuldige, heißt es, bedient euch bitte dieses Fengqiao-Modells. Ja, also
löst eure Probleme selber eigentlich.
So ungefähr löst eure Probleme selbst, ja, genau. Also, was dann schon wieder fast zynisch ist.
Jetzt, Matthias, ich meine, du kennst China wirklich sehr, sehr gut. Du hast Sinologie studiert, du hast Jahre, lebst du schon in China. Deine Meinung jetzt, was müsste sich jetzt ändern, damit es sich ein bisschen entspannt?
Ja, wir haben ja ganz grundsätzlich strukturelle Probleme. Also ganz banal fangen wir beim Geld an. Ja, die Dinge sind zu teuer. Wir müssten zunächst mal für steigende Haushaltseinkommen sorgen. Wie könnte ich das machen? Soziale Sicherungssysteme zumindest ein Stück weit ausbauen. Also wenn eine Rentnerin, die ein ganzes Leben lang gearbeitet hat, 1000 Yuan im Monat an Rente bekommt, das sind 700 Franken, dann ist das ein Skandal. Ja, wir bräuchten Unterstützung für Familien mit Kindern. Sagen wir ein Kindergeld oder so etwas. Ja, also an der Stelle müsste was getan werden. Dann müssen wir was tun, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Ganz konkret, die meisten Jobs haben hier in China immer private Unternehmen geschaffen. 80% aller neu geschaffenen Jobs in der Vergangenheit wurden von Privatfirmen geschaffen. Aber die wurden von dem System in den letzten Jahren ein Stück weit an die Kette gelegt zugunsten der Staatsbetriebe, ja, und die müsste man wieder stärken, ja, bei denen für Zuversicht sorgen, dass sie investieren und neue Jobs schaffen, ja, also an diesen Schrauben muss ich drehen.
Und wird das getan?
Die Partei hat erkannt, dass sie an der Stelle was tun muss, das muss man sagen. Also wir haben das jetzt in den letzten Monaten, seit Ende September haben wir das gesehen, also es hat Ankündigungen gegeben, um die Wirtschaft hier in Schwung zu bringen. Erste einzelne Maßnahmen sind auf den Weg gebracht worden. Im Dezember wird es die zentrale Arbeitskonferenz für die Wirtschaft geben. Im Frühjahr kommenden Jahres, im März, wird es die Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses geben, des chinesischen Parlaments. Ich erwarte, dass dort weiteres angekündigt wird, was die Stützung der Wirtschaft hier angeht. Das wäre nämlich ganz, ganz wichtig, damit sich dieser Frust langsam wieder abbaut und es langsam zu einer Entspannung kommt hier in China.
Aber wird auch erkannt, dass man auch eben auf der sozialen Ebene oder eben die soziale Sicherung irgendwie in den Fokus rücken muss? Weil jetzt hast du gerade ein paar Wirtschaftssachen erwähnt.
Das ist schwierig in China. Also es gibt Stimmen, auch aus der akademischen Welt, Wirtschaftsprofessoren, die ganz klar sagen, da muss was getan werden bei den sozialen Sicherungssystemen, die hier wirklich, muss man sagen, in der Fläche, gerade auf dem Land, sehr unterentwickelt sind. Das Problem dabei ist, dass dem Alleinherrscher, Staats- und Parteichef Xi Jinping, solche sozialen Wohltaten ein Dorn im Auge sind. Er mag das nicht, ja. Also das ist seine Überzeugung. Er mag das nicht. Er glaubt, die Menschen werden faul und bequem und strengen sich nicht mehr an. Also er sieht es eher so, wir gehen jetzt durch ein paar schwierige Jahre, aber dann wird es wieder besser werden, weil er das richtige Rezept hat. Und er ist ein Gegner solcher Basis soziale Sicherung, ja. Die mag er nicht, ja. Deswegen ist das schwierig.
Also Matthias, wenn ich dir so zuhöre, es fühlt sich tatsächlich explosiv an.
Der innere Zustand von China ist nicht gut und du hast recht, ich sehe das auch so. Es hat was von einem Pulverfass, ja, und ich glaube auch, es wird leider zu weiteren schrecklichen Vorfällen kommen, denn die Stimmung ist ganz, ganz schlecht. Also großer Grund für Optimismus ist da nicht.
Na gut, lieber Matthias, dann sage ich, pass auf dich auf in Peking.
Mache ich, David. Ganz lieben Dank und Gruß nach Zürich.
Das war unser Akzent mit China-Korrespondent Matthias Kamp. Mein Name David Vogel. Bis bald.